Am Ende des Krieges hatte ich genug Combat-Punkte gesammelt, um nach Hause geschickt zu werden. Ich wurde zuerst in ein Lager in der Nähe von Paris geschickt. In diesem Camp sah ich eine Ankündigung, dass der Nürnberger Prozess im Herbst anfangen würde, im Oktober, und Dolmetscher sucht, die fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch sprachen. Obwohl ich nach 3 Jahren in der Armee brennend gerne wieder nach Hause wollte, um an die Universität zurückzugehen, dachte ich mir doch, ich werde mich doch um diese Position bewerben, weil ich im Alter von 22 Jahren verstand, dass sie einmalig und außerordentlich und spannend sein würde. Ich wollte diese Kriegsverbrecher selber sehen und hören, wie sie sich verteidigen würden. Ich unternahm die Prüfung, bestand sie und wurde mit einigen anderen neuen Dolmetschern mit dem Flugzeug von Paris nach Nürnberg geschickt.
Wissen Sie, warum Nürnberg ausgesucht wurde?
Ich glaube, dass Nürnberg als Ort für diesen wichtigen Prozess gewählt wurde, aus symbolischen Gründen. Denn es war die Hauptstadt der Nazi-Versammlungen, Marschieren, Bewegungen. Und die Stadt hatte auch ein intaktes Gerichtsgebäude, das groß genug war, um diesen historischen Prozess, dass der dort stattfinden konnte.
Die historische Dimension der Nürnberger Prozesse wird besonders deutlich, wenn man das Ende des Ersten Weltkriegs betrachtet. Der von den Deutschen verhasste Versailler Friedensvertrag radikalisierte die Politik in der Weimarer Republik und verhalf letztlich Hitler und den Nazis in den Sattel. Die Wiederholung eines solchen Fehlers wollten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg verhindern, erklärt der Berliner Militärhistoriker Martin Bayer. Er sagt, dass mit den Nürnberger Prozessen Justizgeschichte geschrieben wurde.
Ein enormer, maßgeblicher Unterschied, weil man eben auch versucht hat, mit dem Zweiten Weltkrieg eine andere Gerichtsbarkeit einzuführen. Es war entsprechend so, dass mit dem Westfälischen Frieden nach Ende des Dreißigjährigen Krieges festgelegt hatte, der Staatschef, der Regierungschef kommt davon nach einem Krieg. Die Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, kommen ebenfalls davon. Es gab zwar vielleicht Reparationszahlungen, aber es gibt ansonsten eine weitgehende Immunität. Und diese Immunität wurde mit dem Zweiten Weltkrieg aufgehoben. Das heißt, wenn eine Regierung verbrecherisch gehandelt hat, wenn auch Individuen verbrecherisch gehandelt haben im Sinne des Völkerrechts, dann wird das entsprechend geahndet werden.
Die neue Gerichtsbarkeit der Alliierten kam auch außergewöhnlich zügig daher. Oft dauert es Jahre, ehe solche Mammutverfahren vor den Richter kommen. Doch der Prozess gegen die mehr als 20 Hauptangeklagten vor dem Vier-Mächte-Tribunal begann schon 6 Monate nach Kriegsende. Die Anklagepunkte lauteten auf Verschwörung zum Angriffskrieg, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie die Ermordung der Juden, Christen, die gegen das Naziregime opponierten, Homosexuelle, Zigeuner, russische Soldaten und andere. Trotz dieser schrecklichen Vorwürfe waren die Siegermächte bemüht, Nürnberg nicht zu einem Schauprozess gegen Staatsfeinde wie unter Stalin und Hitler entarten zu lassen. Martin Bayer beschreibt, von welchen Absichten sich die Alliierten damals leiten ließen.
Wir müssen eine gerechte Friedenslösung finden. Auch auf Basis der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, wo man es eben nicht geschafft hat, eine gerechte Friedenslösung zu finden. Wir dürfen keine Siegerjustiz üben. Wir müssen ganz klar sagen, okay, wir machen denen einen juristisch korrekten Prozess. Wir haben 16.000 Seiten Protokoll, wir haben 240 gehörte Zeugen, wir haben 300.000 Zeugnisse abgelegt, die werden wir durcharbeiten und wir werden den entsprechenden Prozess machen.
Der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess begann in Nürnberg am 20. November 1945. Ursprünglich sollten 24 führende Männer des Dritten Reichs auf der Anklagebank Platz nehmen. Doch Martin Bormann, ein enger Vertrauter Hitlers, war nicht aufzufinden. Und das Verfahren gegen Gustav Krupp von Bohlen-Halbach war eingestellt worden. Da dann noch ein anderer Angeklagter Selbstmord beging, waren es nur 21 Personen, die sich verantworten mussten. Georg Sackheim war mit den Angeklagten in täglichem Kontakt.
Unter den Angeklagten und den Zeugen, für die ich persönlich übersetzt habe, waren Feldmarschall Hermann Göring, der zweite Mann im Deutschen Reich und der Chef der Luftwaffe, Julius Streicher, der Herausgeber der leidenschaftlich antisemitischen Zeitung Der Stürmer, Admiral Nicolas Horthy, der Regent und Diktator von Ungarn, und SS-General Otto Ohlendorf. Ohlendorf gab zu, teilnahmslos, ohne die geringste Reue im Gerichtssaal zu zeigen, dass er und seine SS-Truppen in Südrussland 90.000 Juden ermordet haben. Dieses niederschmetternde Geständnis wurde im Gerichtssaal mit Stillschweigen empfangen. Er sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Mann und die Zeitungen zur Zeit nannten ihn Jedermann.
Die direkte Konfrontation mit diesen ungerührten Massenmördern war für Georg Sackheim, den jungen amerikanischen Juden, eine schwer zu verkraftende Herausforderung. Doch es sollte für ihn im Fortgang des ersten Nürnberger Prozesses noch schlimmer kommen.
Also der schlechteste und widerlichste Zeuge, für den ich während des Nürnberger Prozesses übersetzen musste, war Rudolf Höss. Zuerst gebe ich Ihnen meine persönlichen Eindrücke von Höss, welche in meinem Tagebuch am 3. und 8. April 1946 aufgeschrieben sind. Rudolf Höss, SS, Brigadier, General, es hieß damals Obersturmbannführer. Alter 46, Größe 2 Fuß 7, Gewicht 140 Pfund, braune Haare und braune Augen. Er hatte eine hohe, viereckige Stirne, sehr zusammengepresste Lippen und kurze, dicke, viereckige Hände. Er hatte auch eine Narbe auf der Nase. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war ängstlich und leidend. Er war ein fügsamer und breitwilliger Redner. Er sagte uns, dass er vor Auschwitz in Dachau, Sachsenhausen und Oranienburg-Konzentrationslagern gearbeitet hat. Ich war persönlich im selben Raum und habe sein Geständnis auf Englisch übersetzt und sah, wie er es unterschrieb. Er gab zu, dass, and I quote, während meiner Tour als Kommandant von Auschwitz 2,5 Millionen Juden wurden vergast und verbrannt und noch 500.000 starben vor Hunger, Krankheit und Epidemics. Ich habe an dem Tisch gesessen und ich wusste, dass ich hier mit einem Massenmörder zusammensitze und ich habe versucht, im Alter von 22 und als Ex-Soldat mich zu beherrschen. Das war das Wichtigste für mich, als ich das alles gehört habe, was er gemacht hat. Und damals war die Entschuldigung, we were following orders. Und das musste man in Deutschland. Das war eben so, dass alle Leute die Befehle von ihren Vorgesetzten ernst nehmen und gehorchen. Und man konnte sie nicht bestreiten.
Es kostete Georg Sackheim viel Überwindung, sich zusammen mit Rudolf Höss, dem Kommandanten des Konzentrationslagers von Auschwitz, im gleichen Gerichtszimmer aufzuhalten. Doch der junge Übersetzer fühlte nach dem ersten Widerwillen gegen die Begegnung mit dem Kriegsverbrecher tiefe Genugtuung über den Nürnberger Prozess.
Ich kann Ihnen nur aufrichtig sagen, dass es mir nach dem ersten Schrecken und der Gräuel, es gab mir ein sehr gutes Gefühl. Diese Nazi-Führer saßen hier auf der Anklagebank, die meisten mit blutigen Händen. Sie hatten sich vor einem internationalen Kriegsgericht zu rechtfertigen, wo sie für ihre Verbrechen verantwortlich gemacht wurden. Meine Kollegen und ich waren sehr froh und sehr zufrieden, sie hier unter Bewachung zu sehen. In Wirklichkeit hatten wir ein Gefühl der Freude und Dankbarkeit und Zufriedenheit, dass unsere gerechte Sache über ihre verbrecherische Sache gesiegt hat und dass diese Männer erfahren werden, was Gerechtigkeit wirklich ist. Wir, die Alliierten und Demokratien, haben 6 Jahre lang mit ihnen um unser Dasein gekämpft und wir haben am Ende den Krieg gewonnen.
Sie haben interessanterweise gesagt, dass Höss eigentlich nur als Zeuge vernommen wurde. Wie lange hat denn das gedauert?
Ein paar Tage. 2 Tage vielleicht. Die Nazi-Führer haben nicht gesagt, dass er lügt oder irgendwas. Er hat das alles in seiner Zelle aufgeschrieben mit Bleistift und dann hat er es den Amerikanern gegeben, dieses Manuskript. Und das liegt im Holocaust Museum in Jerusalem, es liegt in Washington. Aber das ist eins von den Hauptdokumenten, das die ganze Sache beweist, von jemandem, der es selbst ausgeführt hat.
Er hat also mit den Amerikanern, mit der Anklagebehörde kooperiert.
Ja, er hat kooperiert, richtig.
Höss gab in seiner Zeugenaussage an, dass seiner Rechnung nach etwa 2,5 Millionen Juden in Auschwitz umgebracht wurden und dass eine weitere 500.000 an Krankheiten starben. Am 25. Mai 1946 wurde er der polnischen Justiz übergeben und ihm wurde der Prozess gemacht. Am 2. April des folgenden Jahres wurde er für seine Verbrechen zum Tode verurteilt. Und am 16. April 1947 wurde Rudolf Höss auf dem Gelände des ehemaligen Krematoriums von Auschwitz gehängt. Kurz vor seinem Tod, so sagt Georg Sackam, soll Höss seine Untaten bereut haben.
Er hat gesagt, mein Gewissen zwingt mich, die folgende Declaration zu machen. In der Einsamkeit meiner Zelle habe ich die bittere Einsicht bekommen, dass ich furchtbar gesündet habe gegen die Menschheit. Als Kommandant von Auschwitz war ich verantwortlich, der Plan des Dritten Reichs für menschliche Zerstörung. Ich musste ihn durchführen. Während ich das gemacht habe, habe ich schreckliche Wunden der Menschheit angefügt. Ich habe schreckliches Leiden verursacht, auch dem polnischen Volk im Besonderen. Ich muss jetzt dafür mit meinem Leben bezahlen. Ich hoffe nur, dass der Herrgott mir eines Tages vergibt, was ich getan habe. Das war sein letzter schriftlicher Bericht an das polnische Gericht, das ihn zum Tode verurteilt hat.
Der erste Nürnberger Prozess endete mit der Urteilsverkündung am 1. Oktober 1946. Obwohl die drei größten Nazi-Verbrecher, Hitler, Goebbels und Himmler, durch Selbstmord der internationalen Justiz entkamen, machte das Mammutverfahren Geschichte. Alle 21 Angeklagten des sogenannten Hauptkriegsverbrecherprozess hatten sich anfangs als nicht schuldig im Sinne der Anklage bezeichnet. Es wurden 360 Zeugen vernommen und 200.000 eidesstattliche Erklärungen verlesen. Und außer Georg Sackheim waren noch etwa 1.000 andere Dolmetscher, Schreibkräfte, Vernehmungspersonal, Verteidiger und Richter an dem Verfahren beschäftigt.
11 sind zum Tode verurteilt. 7 der Angeklagten bekamen 10 Jahre bis lebenslänglich Gefängnisstrafe. 3 wurden freigesprochen. Der Finanzminister Schacht, der war besonders raffiniert und konnte beweisen, dass er nur die Finanzen gemacht hat und sich nicht darum gekümmert hat, wofür das Geld verwendet wurde. Außenminister von Papen und der Propagandaminister Fritzsche, die 3 wurden freigesprochen, aber die wurden später von deutschen Gerichten nochmals vor Gericht geladen und haben Gefängnisstrafen bekommen.
Und sind Todesurteile vollstreckt worden?
Oh ja, die 11 sind alle aufgehängt worden im Nürnberger Justizpalast im Gymnasium.
Georg Sackheim kehrte nach seiner Übersetzertätigkeit in die USA zurück. Doch losgelassen hat ihn die Erinnerung nicht. Er schrieb über das Erlebte, hielt Vorträge und berichtete für eine jüngere Generation. Hat er auch jemals Auschwitz besucht?
Nein. Wir waren in Berlin ein paar Mal und ich wollte es machen, aber meine Frau indicated to me, dass sie nicht sehr gerne dahin gehen will. Ich kann das verstehen, wenn ich mich in ihre Situation hineindenke. Da sind deine Eltern vom Zug abgestiegen und dann in diese Mordkammern geworfen und erstickt. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich da gerne hingegangen wäre. Aber sie wollte es nicht und ich wollte es in keiner Weise Einfluss auf sie zu üben.
Sie sind ja nun ein Sohn deutscher jüdischer Eltern. Wie sehen Sie Deutschland heute? Ist das, was passiert ist, ist das so eine Barriere zwischen Ihnen und Deutschland?
Nein, durchaus nicht. Wir sind vielleicht ein halbes Dutzend Mal dort gewesen. Wir haben gute Freunde in Frankfurt und in Hamburg. Wir waren ein paar Mal in Berlin, wir waren in München und wir haben überhaupt nichts gegen das heutige Deutschland.
Der Hauptkriegsverbrecherprozess, von dem hier berichtet wurde, wie auch die vielen Strafverfahren, die folgten, werden gemeinsam unter dem Begriff Nürnberger Prozesse geführt. Georg Sackheims positive Haltung unterstreicht, wie sehr das Internationale Tribunal der Bundesrepublik Deutschland geholfen hat, mit der Schuld des Dritten Reichs fertig zu werden und wieder in der Staatengemeinschaft Aufnahme zu finden. Die Nürnberger Prozesse, so fasst der Berliner Militärhistoriker Martin Bayer zusammen, haben die Welt verändert.
Es ist weiterhin eine extrem wichtige Gerichtsbarkeit für das Völkerstrafrecht. Also wenn man Völkerstrafrecht und Völkerrecht studiert, und das muss man dann als Jurist auch machen, muss man sich auf jeden Fall auch die Nürnberger Prozesse anschaut, weil es ein extrem interessanter Ansatz war, dass man sich sozusagen über die riesige Friedensordnung, die fast 400 Jahre, 350 Jahre hielt, hinwegsetzt und sagt, nein, wir müssen uns auch die Regierenden anschauen. Die dürfen nicht einfach mit heilem Haupt davonkommen, wie es eben Kaiser Wilhelm II. Tat, der sich dann eben absetzte, Exil bekam in Niederlande und damit eben aus dem Schneider war, sondern die müssen sich verantworten müssen. Und auch die einzelnen Soldaten, die eben Verbrechen begehen, müssen sich auch verantworten. Es kann keine Amnestie einfach geben. Und damit ist das ein extrem wichtiger Schritt im Sinne einer allgemeinen, weltweit gültigen Gerichtsbarkeit im Sinne eines Völkerstrafrechts. Und wenn man so will, das führten dann eben auch zu den Kriegsverbrechertribunalen, zu Ruanda, zum Völkermord dort, zum ehemaligen Jugoslawien, zu Sierra Leone oder eben jetzt auch zu dem internationalen Strafgericht in Den Haag.
Also die Nürnberg-Prozesse waren schon historisch ein wichtiger Schritt vorwärts.
Ein extrem wichtiger Schritt, weil man eben auch versucht hat, wirklich einen ordentlichen Prozess zu führen, keine Siegerjustiz zu führen. Und dafür gab es natürlich dann aber auch prompt Kritik, dass man sagte, Mensch, das waren doch viel zu wenige angeklagt, das müssten doch viel, viel mehr sein. Und auch, dass die Urteile zu milde waren. Also nicht im Sinne einer Todesstrafe, darüber hinaus wird schwierig. Aber es kamen ja auch nicht wenige Leute mit sehr geringen Strafen weg, weil man dann nach dem Zweiten Weltkrieg schon wieder Interesse hat, Deutschland eben mit aufzubauen. Auch im Sinne einer jeweiligen kalten Kriegsführung der beiden Machtblöcke, der sich beiden sich erzeugenden Machtblöcke. Man sagte, Mensch, ja, also so ganz platt machen können wir die Deutschen jetzt nerven auch nicht. Auch wenn es vielleicht gerechter wäre, auch wenn es vielleicht eine sinnvolle Strafe wäre im Sinn von der begangenen Taten. Aber wir müssen uns eben auch anschauen, dass wir die jetzt erstmal wieder brauchen.